Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Ja, der Jahreswechsel steht bevor und ich habe einen ganz besonderen Gast eingeladen, den ich dieses Jahr live auf der OMR in Hamburg kennengelernt habe, im Mai 2025. Vorher schon digital kannte, das ist der Steven Baumgärtner. Er ist Geschäftsführer von der Cyberware Heidelberg GmbH, dazu kommen wir gleich auch zu sprechen, und macht noch viel, viel mehr. Er schreibt Bücher, er nimmt am Ironman parallel noch teil und jettet um die Welt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Steven.
Moin, Ilka. Freut mich auch.
Ich habe erzählt, wir kennen uns von der OMR, ja? Was habt ihr da gemacht? Was machst du da? Dann können wir nämlich gleich über deine Firma Cyberware Heidelberg sprechen.
Direkt in die Vollen. Super gerne. Was machen wir da? Wir waren dort als Nicht-Digitale. Alle, die die OMR kennen und du als Hamburgerin bist ja quasi im Epizentrum der OMR mindestens einmal im Jahr, kommst nicht dran vorbei. Es geht ja alles um die digitale Welt. Ich komme voll aus der anderen Ecke, aus der haptischen Welt und aus dem Bereich Werbeartikel, Merchandise, und das hört sich erstmal mal alles recht langweilig an, ist es aber gar nicht, und das haben wir dann irgendwann versucht, auch der OMR begreiflich zu machen, dass wir gar nicht jetzt so die Schlechten sind. Und ich war vor 3 Jahren das erste Mal auf der OMR, weil das überall ja gehypt wurde und gehypt wird und man sagt, du musst da sein, wenn du im Marketing, in diesem Marketing-Mix unterwegs bist, dann musst du da mal hin. Und ich war im ersten Moment echt, ich war komplett lost. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich da soll. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dachte mir irgendwie so, nee, das kann's nicht gewesen sein. Also da muss nur irgendwie mehr gehen. Und long story short, wir haben dann die OMR kontaktiert, haben gefragt, ob wir da als Nicht-Digitale eben auch ausstellen dürfen. Da war die Begeisterung am Anfang erstmal nicht so riesig und war ein klares Nein, wir wollen das alles, was ihr da so macht, nicht auf unserem Gelände. Und dann haben wir mit Engelszungen es dann doch geschafft, sie davon zu überzeugen, dass wir vielleicht gar nicht so schlecht und böse sind. Und am Ende sind wir dann mit der Hapticologist, Arbeitstitel die geilste Bar der Welt, nach Hamburg, und haben da tatsächlich einen relativ fulminanten Aufschlag gehabt, der völlig unerwartet auch seitens OMR, also das Feedback auch von den Veranstaltern, von allen Besuchern, die vor Ort waren, war durchweg extremst positiv und überrascht, wie wir uns da präsentiert haben. Und ja, so sind wir zur OMR gekommen. 2026 werden wir das Ganze nochmal ein bisschen ausbauen. Also wir durften und dürfen wiederkommen, also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Genau, und da haben wir uns dann auch in Live und Farbe getroffen.
Und nicht nur einmal, ich war an beiden Tagen bei eurem Stand, weil bei euch war immer die Hütte voll. Also wenn ihr auf der OMR nächstes Jahr seid, ist vermutlich wieder im Mai, also Mai 2026, dann kommt bei Steven vorbei. Also du hast ja gerade gesagt, ihr seid so die Nicht-Digitalen. Die TK ist jetzt aber auch nicht so digital, die war doch gegenüber von eurem Stand. Also ich fand, da waren schon mehrere Stände, wo man hinterfragen kann, würde man die sofort mit Digitalisierung verbinden? Nee.
Korrekt, also bei der TK war ich tatsächlich auch echt überrascht. Ich dachte so, okay, aber es ist natürlich auch eine mega Recruiting-Plattform. Also es ist natürlich für alle, die sich auch, ich sag mal, in einem jüngeren Umfeld dann wiederum eben diese Next Generation digitalen Generation wieder zeigen wollen, ist das natürlich eine Mega-Plattform, weil am Ende ist halt alles da an jung und jung geblieben, sage ich mal. Von daher war das dann im zweiten Schritt, wo ich sage, ja gut, okay, als Recruiting sensationell gut. So hat sich die TK ja letztlich auch als Unternehmen dort präsentiert, jung, frisch. Also wenn da nicht TK das bekannte Logo drüber gehangen wäre, hätte das ja auch alles andere sein können. Also auch wirklich cool gemacht. Und von daher ist die OMR, glaube ich, mittlerweile neben den ganzen Speakern, nächstes Jahr jetzt auch wieder ein bisschen bekanntere Speaker dabei, sicherlich auch eine mega Recruiting-Plattform für all die Konzerne und großen Unternehmen, die da vor Ort sind. Aber trotzdem, ich meine, wir sind weit weg von Konzern als Unternehmen oder auch als Branche. Auch wir wollten natürlich da zeigen, dass wir cool sind und dass wir cool können und dass wir gar nicht so langweilig sind. Und das haben wir wirklich vom Aufbau an geschafft mit eben dem Design von unserem Messestand. Wie gesagt, die geilste Bar der Welt mit Echtpflanzen und, und. Und wir waren absoluter Eyecatcher vor Ort. Und das hat uns auch als Image für die Branche, und es war am Ende jetzt gar nicht für mich, für uns als Unternehmen gedacht, sondern wirklich für die Branche. Wir waren da ja auch mit 13 anderen Unternehmen zusammen vor Ort. Deswegen auch dieses Haptikologist als Dach. Konstrukt und Dachmarke quasi, mittlerweile auch registriert als Marke. Also der HAP ist eine eingetragene Marke mittlerweile. Und wir spielen das jetzt auch auf unserer Leitmesse im Januar weiter. Da werden wir jetzt auch mit der Haptikologist Bar 3 Tage vor Ort sein und das gleiche Konzept auch nochmal in der Branche selber weiterspielen. Und wie gesagt, für 26 OMR sind wir jetzt schon in den ja fast finalen Zügen, wie das Konzept aussehen wird, wie den kriegen neuen Messestand. Also wir haben eine neue Position, werden ein bisschen größer. Und von daher sieht man, ja, es hat sich gelohnt und wir sind auf einem guten Weg.
Und das sicherlich für beide Seiten, so wie man raushört. Perfekt. So, wir wollen heute gar nicht so viel über OMR sprechen, auch wenn man darüber sicherlich eine Stunde mindestens sprechen könnte.
Minimum, ja.
Wir haben ja vorher so ein bisschen geschnackt und ich finde ja, wir haben sehr viel Parallelitäten. Also einmal natürlich den Sport, die Leidenschaft, auch sowas Extremes wie ein Ironman zu machen. Nur was ich bei dir auch interessant und großartig finde, du hast mich angeschrieben, hier wollen wir nicht mal Podcast machen. Und normalerweise ist das so, dass ich immer die Leute anschreibe und ich mache es genauso wie du. Wenn ich einen interessanten Podcast sehe und denke, ich könnte auch noch Mehrwert bieten, dann frage ich, ey, habt ihr Lust, ne? Ich bin die Ilka, so. Und das finde ich großartig. Und ich glaube, wir haben noch viel, viel weitere Parallelitäten. Und wir haben vorher festgelegt, wir wollen gar nicht so sehr über dein Unternehmen oder OMR sprechen. Wir wollen über all das, was wir vielleicht aus dem Sport auch lernen können und in unser Unternehmertum implementieren können, sprechen. Das ist nämlich Ausdauer, Disziplin, mentale Klarheit und vieles mehr. Und da bist du ein Aushängeschild. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Also so wie ich dich kennengelernt habe, wie du auch strukturiert nicht nur den Messestand umgesetzt hast, sondern auch deinen Trainingsplan und wann du wie trainierst, was du mir da alles erzählt hast, das fand ich schon Wahnsinn. Und jetzt möchte ich dich eingangs mal fragen, wie würdest du dich denn in 3 Worten beschreiben? Jetzt habe ich dich ja einfach mal so beschrieben, wie mein erster Eindruck nach der OMR war und nach LinkedIn-Nachrichten, die wir geschickt haben und vieles mehr. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben?
Ich habe 4, ich habe noch ein viertes hinten dran gehängt, weil es komplett in eine andere Richtung geht. Also, am Ende rastlos, verantwortungsvoll und ehrgeizig. Das ist sicherlich vieles, was du gerade schon angesprochen hast, ist in den drei Wörtern, Beschreibungen mit drin. Aber last but not least eigentlich auch liebevoll. Also das eine mag ja oftmals ja, ich sag mal, ausschließend sein, dass man sagt, okay, einer, der rastlos ist, der immer Verantwortung trägt, der extremst ehrgeizig ist, also immer ein Ziel verfolgt und das auch umsetzt, der kann auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht jetzt liebevoll sein im Sinne von empathisch und so weiter. Und das mag man ja auch vielen Unternehmern ja auch so ein bisschen absagen, dass sie Empathie haben. Ich würde schon sagen, dass ich beides relativ gut kombinieren kann. Und von daher würde ich mir erlauben, 4 Wörter zu benutzen, die mich so ein bisschen beschreiben.
Ja, man kommt ja auch irgendwo her oder es gibt Gründe, warum man so ist, wie man ist. Gab es einen Moment in deinem Leben, der dein Verhältnis zu Ausdauer und Disziplin nachhaltig geprägt hat? War das vielleicht die Kindheit? War das ein sportlicher Erfolg?
Ja, tatsächlich, also gut, dass du mit auf Kind, ich habe ein anderes Schlagwort mir aufgeschrieben, komme ich auch gleich drauf zu sprechen, aber tatsächlich ist es mein erster Sport, wenn ich jetzt nochmal jetzt so spontan drüber nachdenke. Ich bin relativ wie die Jungfrau zum Kinde zum Tennis gekommen. Wir hatten damals einen schweren Familienautounfall. Mein Vater war Mitglied in einem Tennisclub. Der lag dann ewig lange im Krankenhaus, schwerst verletzt, und ich habe quasi seine Tennismitgliedschaft übernommen und bin dann ins Tennis gekommen und oder zum Tennis gekommen. Und da habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen Selbstschutz war, weil, wie gesagt, mein Vater lange auch im Krankenhaus lag. Es gab in der Familie relativ, es war immer Fokus Krankenhaus, Krankenhaus, Krankenhaus. Da war ich. Oder was? Wie alt war ich da? Da war ich 9, 10 vielleicht. Und dann bist du quasi so als Kind auf einmal so raus aus dem Kind, rein ins, ja, jetzt guck halt mal, weil jetzt gibt's gerade einen anderen Mittelpunkt mit Recht, wo sich die Familie fokussiert. Und da war für mich Tennis ein Mega-Ventil. Und ich glaube, da habe ich dann auch angefangen, so einen Ehrgeiz zu entwickeln, den ich davor so aus Schule und ich habe davor Fußball gespielt, das war mir aber ja gut, gehe ich halt zum Fußballtraining. Okay, ja, ist nett. Aber Tennis war das erste Mal, wo ich dann so ein bisschen mich auch gefühlt verloren habe im Ehrgeiz, dann auch relativ schnell sehr, sehr gut geworden bin. Als Jugendlicher dann schon unsere ersten Herren trainiert habe, die Damenmannschaft trainiert habe, mit Aufstiegen und hier und da und auch sehr, sehr gut und Hochtennis gespielt habe. Und ich glaube, das war so einer der Knackpunkte, wo ich gemerkt habe, wenn man Ehrgeiz mitbringt, wenn man Ausdauer mitbringt, wenn man Motivation mitbringt, dann kann da auch was draus werden. Und mein zweiter, den ich eigentlich aufgeschrieben hatte, ist tatsächlich mein erster Ironman gewesen im Kraichgau. Also meine Homebase, ich komme aus Heidelberg ursprünglich und kenne den Kraichgau eigentlich wie meine Westentasche. Und jetzt heißt dieser Ironman der Ironman der 1000 Hügel. Und ich dachte so, ja, never ever. Da gibt es ja keine vier Berge. Ja, es gibt mehr als 1000 Hügel. Habe ich dann leidvoll ertragen müssen. Und da habe ich nochmal mich komplett so ein Stück weit geresettet, was das Thema Motivation und Ehrgeiz und so weiter und Ausdauer angeht, weil ich gemerkt habe, du kannst nicht in so einen Wettkampf gehen, genau mit der Einstellung so, ja, 1000 Hügel. Never ever gibt es da 1000 Hügel. Und dann mitten im Wettkampf, und du weißt, wie das dann ist, festzustellen, ups, es kommt noch einer, ups, es kommt noch einer, verdammt, wo kommt der denn auf einmal her? Und da habe ich dann nochmal gemerkt, okay, es ist nicht so dieser jugendliche Leichtsinn, der dann letzten Endes dich weiterbringt, sondern du musst halt auch da neben allem Ehrgeiz und aller Motivation so ein Stück weit auch anders planen, besser planen und vielleicht mal, ja, nicht ganz so überheblich ins Thema reingehen. Und das hat mich so ein bisschen geerdet und hat mich nochmal ganz anders auf die Dinge schauen lassen.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch nicht der richtige Weg zu sagen, ich schaffe das nicht. Das ist halt schon so eine Gratwanderung, ne? Ja, so genau dazwischen. Zwischen überheblich sein, was du erst vielleicht warst, so wie du es dargestellt hast, so, ach, was sind denn 1000 Hügel? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch so vielleicht eine Person, die sagen würde, oh, ich schaffe es nicht, und die schafft es dann auch wirklich nicht. Also muss ja genau so einen Mittelweg finden. Ich nenne das immer Respekt. Also Respekt vor so einem Wettkampf haben. Nicht zu sagen, oh, ich bin ja super vorbereitet, ich mache dort mit links, egal ob es 1000 Hügel gibt oder nicht, aber auch nicht zu sagen, ich schaffe das nicht, weil dann kommst du auch nicht weiter, ne? Also
Definitiv. Also im Ironman ja schon zweimal nicht, ne? Also du weißt, wie oft dein innerer Schweinehund dir auch im Training, auf dem Weg zum Ironman oder dann auch im Wettkampf mitteilt und signalisiert, heute wird das nix und heute bist du nicht in der Form. Und dann zeigt sich ja auch mentale Stärke, physische Stärke. Und das ist ja eine der vierten, fünften, wie auch immer du die Disziplinen dann sortierst, ist ja diese mentale Stärke. Und da gehört auch die Ehrfurcht dazu, definitiv. Also vor jedem größeren Wettkampf. Und das habe ich aber tatsächlich, also ich bin nicht leichtfertig in den Wettkampf, es war ja auch mein erster. Also ich war schon brutalst nervös und ich wusste auch, dass das jetzt nicht mal eben so easy peasy wird. Aber ich habe einfach dieses beim Radfahren unterschätzt, einfach zu wissen, so aus diesem, okay, es ist ja mein Zuhause, ich bin hier schon 128.000 Mal unterwegs gewesen, das kann gar nicht so schlimm werden. Und dann kommst du irgendwann an so einen Monsterberg und denkst so, oh Gott, bitte lass mich einfach rückwärts vom Fahrrad fallen. Und das war wirklich für mich im Wettkampf und dann nach dem Wettkampf so das größte Learning. Besser vorbereiten, neben allem, was du so tust, aber auch auf die Strecke vorbereiten. Und mittlerweile fahre ich sie dann alle auf der Rolle im Vorfeld, zumindest die Strecken, um so ein Gefühl zu kriegen, okay, was erwartet mich denn da letzten Endes auch? Und gehe halt nicht plump in den Wettkampf rein und denk so, jo, wird schon werden. Aber ja, aufgeben, nein, aufgeben gibt's nicht. Also wenn da physisch nichts komplett dagegen spricht, auf gar keinen Fall.
Für alle, die die Rolle nicht kennen, da wird das Rad reingespannt, damit man auch
Ja,
bei
genau.
kühleren Temperaturen indoor trainieren kann. Das ist ganz praktisch. Einfach das Rennrad reinspannen und dann ist man rauf auf der Rolle, wie man so schön als Triathlet sagt. So, wir wollen nochmal über das Thema dranbleiben sprechen, wenn es unbequem wird. Du hast ja gerade erwähnt, du fährst da hoch und denkst so, oh, ich möchte eigentlich hinten runterfallen, ich kann nicht mehr, ja. Was bedeutet für dich Ausdauer jenseits von Sport oder Leistung, jetzt vielleicht auch noch mal auf die Unternehmenswelt, das Unternehmertum zu übertragen.
Ausdauer ist tatsächlich dieses Dranbleiben. Egal, ob es Sport ist, ob es das Unternehmen ist, also auch Verantwortung zu übernehmen. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Verantwortungsvollen, bei diesem Ehrgeiz. eben tatsächlich, und das ist der große Unterschied auch zur Motivation. Motivation ist so dieser erste Impuls. Also ich bin motiviert, etwas zu tun. Das kann ja auch im Business sein. Lass mal machen, Ärmel hochkrempeln und go. Ausdauer ist aber letzten Endes dann auch so diese letzte Meile zu gehen, dieses Prozent mehr nochmal zu geben, eine OMR halt auch on-site, also auf der Fläche dann wirklich auch zu einem Erfolg werden zu lassen. Und dann eben, und das gibt's vielleicht ja auch bei dem einen oder anderen, der dann mit Eventstart, Haken dran, hat sich erledigt, habe ich gut geplant, bin raus. Und also als Unternehmer musst du halt auch immer wieder schauen, dass du ja ausdauernd und dauernd auch dran bleibst. Und das ist ein riesen Unterschied. Und das sind Dinge, wo ich auch immer wieder für mich selber neue Ziele setze, immer wieder schaue, okay, wie können wir skalieren, wie realistisch ist das? Also ich bin extremst ausdauernd. Und ich glaube, das ist das, was auch tatsächlich mein Umfeld so ein Stück weit, aber da bist du ja auch nicht besser. Du bist ja auch so ein rastloser Mensch. Und von daher ist bei mir meine Ausdauer, glaube ich, so mein größter Pluspunkt, aber ich glaube auch mein größter Painpoint für mein Umfeld, weil ich halt permanent und ständig, ob es der Kopf ist, ob es der Körper ist, es ist immer Action und es ist immer irgendwas los.
Das stimmt, kann ich nur bestätigen. Welche Rolle spielt denn Routine beim Aufbau von echter Ausdauer? Was würdest du sagen, wie wichtig ist da das Thema Routine?
Routine ist die Basis, das Fundament. Ich glaube, wenn du dir nicht selber Routinen setzt, und das kennen wir beide am besten aus dem Training, ohne eine Routine, ohne dieses... wann gehst du ins Schwimmbad, wann ziehst du deine Bahnen, wie planst du es? Es beginnt ja quasi schon mit der Verpflegung, was nimmst du mit, wann und wie. Ohne eine Routine bist du komplett lost. Also da wirst du nicht das, was ich ein Stück weit auch in der Trainingsphase, in der Vorbereitungsphase zu stemmen haben, an Zeitaufwand, wirst du ohne Routinen nicht hinbekommen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch immer wieder Freund, aus den Routinen auszubrechen, also im Training eher schwerlich, aber dann ansonsten eben auch mal andere Dinge, und OMR ist sowas aus der Routine ausbrechen gewesen, einfach mal raus aus unserer haptischen Bubble, rein in die digitale Welt und mal andere Dinge ausprobieren, und das ist, glaube ich, aber wie gesagt, Routine ist extremst wichtig, um auch in Ruhe vor allem Dinge planen zu können. Wenn du immer wieder anfängst, alles quasi von vorne anzufangen, jeden Morgen dir überlegst, okay, wo stehen meine Trinkflaschen, wo ist mein Proteinpulver, wo ist hier, wo ist das, und dir jeden Morgen alles zusammensuchen musst, im Supermarkt jedes Mal wieder versuchst, die Hafermilch zu finden. Und das kennt man vom Reisen, da ist es dann muss man aus der Routine ausbrechen. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf Reisen Dinge suchen zu müssen, also aus dieser Routine ausbrechen zu müssen, zu wissen, im Supermarkt, ich gehe rein, dritte Theke links, da steht das, da, zack, sehr effizient zu sein, und dann gehst du auf einmal in Urlaub und denkst so, okay, wo kriege ich jetzt denn aber die Hafermilch her? Oh, dann, keine Ahnung, ich habe wieder irgendein Präparat vergessen, oh Mist, wo kriege ich das jetzt wieder her? Und das bringt natürlich extremst viel Unruhe, und es gab, das schönste Beispiel ist, klassischer Check-in beim Ironman ohne Routine, was man ja auch trainiert, ne? Bist du komplett lost. Du bist komplett lost, du bist eh schon nervös, du hast Lampenfieber, du hast diese Anspannung, und dann gehst du in die Wechselzone, stellst da dein Rad hin und fängst dann an zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? Wohin mit dem Beutel, wohin hiermit, was ist mit dem Helm, was mache ich mit den Schuhen? Da brauchst du eine Routine, die dir Ruhe gibt, die dir Kraft gibt, die dir Energie gibt oder andersrum eben keine Energie zieht. Von daher ist Routine extremst wichtig, aber wie gesagt, gerade im Berufsalltag versuche ich oft auch aus diesen Routinen auszubrechen, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, und vielleicht ist deswegen gerade so dieser Sport ein schönes Pendant, also ein schöner Kontrast auch zum Unternehmerdasein, weil du auf der einen Seite zwar sehr, sehr klar und routiniert rangehen musst, du musst klar strukturiert trainieren, aber ich kann halt als Unternehmer mir die Freiheit nehmen, auszubrechen im Unternehmen und immer wieder neue Dinge auszuprobieren, während da dann andere, eben meine Mitarbeiter, die Routinen erfüllen müssen und das Tagesgeschäft letztlich stemmen müssen, was ich auch extremst schätze, dass das so ist.
Gab es denn mal Phasen in deinem Leben, wo du mit irgendwas aufhören wolltest? Beispielsweise beim Buchschreiben, dass du sagst, auch das wird alles nichts, ich hau das Buch in die Tonne. Oder beim Sport, heute ist nicht mein Tag, ich muss abbrechen. Oder beruflich, ja, ich glaube, ich muss mal ein neues Unternehmen gründen und das alte ad acta legen. Also gab es diese Phasen oder sagst du, nee?
Nee, tatsächlich, ich hab im Vorfeld, als du mir die Fragen also schon mal geschickt hattest, echt überlegt und nein. Also bei mir gibt's, wenn ich auf einem Weg bin, gibt's kein Zurück. Ja, das ist so, das ist wirklich bei mir, ich weiß nicht, ich bin da extremst pedantisch, was das angeht und nee, also es gibt wirklich keinen Moment, ich habe schon mal einen Wettkampf nicht angetreten, weil einfach die Nacht davor, also mein letzter Frankfurt Ironman, bin ich nicht angetreten, weil ich einfach eine meiner Nächte hatte, wo ich nicht schlafen konnte. Habe ich so alle 4, 6, 8 Wochen, wo ich einfach mal nicht schlafen kann. Da geht mir alles durch den Kopf. War auch null nervös, super vorbereitet. Gehe abends um 8 ins Hotel, lege mich ins Bett, wache eine Stunde später auf und bin topfit. Und denke so, wow, 9 Uhr abends, das wird nix. Und bin dann bis morgens um 3 wach gelegen. Da bin ich nicht angetreten, weil das wäre komplett Harakiri gewesen. Das wäre komplett, übertrieben gesagt, Selbstmord gewesen. Von daher, aber dass ich etwas angefangen habe, ich gehe noch mal 3 Schritte manchmal zurück. Also Thema Buch. Ich habe jetzt gerade einen Roman fertig geschrieben. Den habe ich angefangen, der war fast fertig. Dann habe ich ihn mir noch mal durchgelesen, habe ich gedacht, boah, was für ein Müll, was für ein Müll. Dann habe ich den komplett noch mal neu geschrieben. Gleiches Thema, gleicher Inhalt, aber komplett anders, komplett neu, weil ich einfach, das ist nicht die Qualität, die du liefern willst. Und das passiert durchaus, dass ich Dinge dann nochmal zurücksetze und sage, okay, auf null, und wir machen es jetzt nochmal besser. Aber dass ich Dinge komplett neu mache, Dinge aufgebe, gibt es bei mir nicht.
Jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer gehört, okay, der ist ein Unternehmer, der ist erfolgreich, der schreibt Bücher und der macht Sport, der schon ein bisschen ambitionierter ist. Was viele noch nicht wissen, du sitzt auch oft im Flugzeug, hast auch Langstreckenflüge, das ist ja auch eine Belastung für den Körper und das kostet auch Zeit. Ich glaube, in China bist du häufiger, oder? Wo
Genau,
war das?
korrekt. Ja,
So,
Hongkong, Hongkong,
da
Shanghai,
ist
ja.
halt meine Frage, oder Hongkong, Shanghai, ja, aber es ist ja ein Teil von China. Ne? Also gibt es bei dir klare Regeln und Prinzipien, wie du den Alltag gestaltest? Wie strukturierst du Trainingspläne? Hast du da einen Trainer? Also wie machst du das? Wie schaffst du all diese Komponenten? Man hat ja auch noch eine Familie, das habe ich jetzt noch ganz vergessen. Du hast ja auch noch ein Privatleben. Wie schafft man das alles unter einen Hut zu bekommen?
Also ja, ich habe einen Trainer, jetzt seit über 10 Jahren, mittlerweile wirklich ein sehr, sehr guter Freund. Ich glaube, sonst wird das auch nicht funktionieren. Also ganz, ganz simpel vom Halbmarathon miteinander in den Triathlon gegangen und alle diese Phasen dazwischen miteinander erlebt und durchlebt. Und der plant mein Training in Summe mit mir und im Detailplan ist es wieder die Routine. Also ich habe in Hongkong, was so meine zweite Homebase ist, habe ich mein Schwimmbad. Da laufe ich dir blind hin. Ich habe meine Abläufe. Erster Ablauf ist, wenn ich in Hongkong lande, ich komme immer mit derselben Maschine, die landet am Nachmittag. Das Erste, was ich dann mache, ist, ich gehe ins Gym. Andere würden nach einem 12-Stunden-Flug über Nacht erstmal alles andere tun, aber nicht in den Gym gehen. Und das ist mittlerweile auch so der Running Gag dann bei meinen Freunden und Bekannten in Hongkong. Die wissen, ganz viele gehen erstmal ins Hotel, einchecken, easy, mal duschen und dann treffen wir uns zum Abendessen. Dann gibt es das erste Bierchen und dann gehen wir zum Abendessen. Herr Baumgärtner ist als erstes mal auf dem Laufband. Und dann bin ich erstmal eine Stunde Minimum, anderthalb, also Koffer rein, direkter Weg hoch in Gym. Auch da genau wieder wissend, wo ist der Gym, was kann er, was ist da, was steht da für ein Gerät. Das gleiche in Shanghai, ich habe immer das gleiche Hotel. Ich weiß, die haben 50 Meter Becken, unglaublich für ein Hotel. Also für ein Touristenhotel mitten in der Großstadt, dass die so ein riesengroßes Becken haben. Aber ich habe da meine klaren Abläufe, meine klaren Prozesse. Und dann ist es. Ja, die größte Herausforderung ist, in die Zeitzone zu kommen. Also wirklich reinzukommen und diesen Jetlag erst gar nicht zuzulassen. Das funktioniert mit Sport ganz gut. Also wenn du deinen Körper direkt auf dem Laufband nach 12 Stunden Flug erklärst, es ist jetzt gar nicht so schlimm, dass du in einer anderen Zeitzone bist, dann ist das vollkommen in Ordnung für ihn. Sonst würde ich da komplett, glaube ich, lost werden. Aber das ist so. Planung, Planung, Planung. Und auch da wieder, ich habe früher im Flieger eigentlich fast durchgehend gearbeitet, habe dann immer die Ruhe genossen. Mittlerweile ist es wirklich so, ich setze mich in den Flieger, bin froh, wenn wir oben sind. Ich esse eigentlich so gut wie gar nichts mehr im Flugzeug. Ich gucke, dass ich am Flughafen satt bin, setze mich in den Flieger rein, nutze dann diese 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden Flug, die man hat jetzt nach Asien rüber, um wirklich auch mal in Summe zu schlafen. Das funktioniert eigentlich auch immer sehr gut im Flieger. Um dann wirklich wieder den Plan aufzunehmen. Das ist wirklich, ich habe meinen Abholservice, ich werde am Flughafen abgeholt, ich schaffe es innerhalb von 30 Minuten von Touchdown, also wenn der Flieger am Boden ist, im Hotel zu sein und dann erster Weg hoch ins Gym und los geht's. Und dann ist der Trainingsplan da. Am nächsten Tag schwimmen, vor der Messe schwimmen gehen. Dann abends nochmal, bevor es wieder rausgeht, zum Dinner nochmal aufs Band oder auf die Rolle, also aufs Fahrrad. Ganz unterschiedlich. Und das habe ich für jede Destination, wo wir vertreten sind, habe ich so meine Routinen, wo ich genau weiß, okay, das Hotel, die Ernährung auch, wo ich weiß, okay, die haben jetzt auch vernünftige Frühstück und ich komme da auch klar und bin dann halt nicht wieder komplett lost. Ja, so ist es. Ich glaube, so kannst du es am Ende auch nur ein Stück weit schaffen, wenn du da auch wieder anfangen würdest, jedes Mal alles Neue zu erfinden. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als im Urlaub mit Familie in ein Hotel zu kommen, wo ich erstmal 3 Tage brauche, um meine Routinen wieder einschleifen zu können. Wo du einen Pool suchen
Interessant.
musst, wo du die Uhrzeiten wissen musst, wann jetzt nicht die ganzen Enten unterwegs sind, sondern wann du halt auch einfach mal Bahnen ziehen kannst. Ist ja auch so ein Problem für jemanden, der dann wirklich aktiv schwimmen gehen will, wenn dann permanent irgendwie Leute im Weg sind. Und das ist in einem Familienhotel manchmal dann schwieriger. Und dann heißt es halt auch im Zweifel mal morgens um 6 ins Wasser, weil da ist definitiv halt noch kein anderer unterwegs. Höchstens
Und
noch ein
das finde ich
anderer.
krass. Also wenn ich das so höre, merke ich halt, bei dir ist der wichtigste Punkt gefühlt Disziplin. Also das ist ja wirklich Disziplin, zu sagen, ich komme hier vom Airport und gehe direkt ins Gym. Da kenne ich nur wenige, die sowas machen würden. Das finde ich richtig krass. Was würdest du sagen, wie hängt denn mentale Klarheit und Disziplin zusammen? Du musst ja auch noch einen klaren Kopf dabei bewahren bei all den Aktivitäten, die du da sportlich machst.
Absolut. Also Disziplin ist es ähnlich wie Routine. Ich glaube, Disziplin ist so die Exekution der Routinen, wirklich dran zu bleiben. Und letzten Endes schafft halt Disziplin dann auch wieder diese Freiheit, ne? Also, dass du wirklich klar weißt, okay, ich habe ein Ziel und das werde ich halt nur. Und das ist im Berufsleben wie auch dann im Sport. Kommst du ohne Disziplin nicht durch. Und ja, ich bin da extremst diszipliniert in der Vorbereitungsphase. Bei mir ist es wirklich auch der Tag, an dem die Vorbereitung beginnt. Also ich bin da ein bisschen weniger wie du. Du bist ja quasi 24/7, 365 Tage im Modus. Bei mir ist es wirklich dann, dass ich auch mal, ich lasse auch mal ein halbes Jahr schleifen. Wo ich dann auch merke, okay, jetzt ist die Energie gerade auch nicht da, jetzt will der Körper auch gerade nicht, jetzt ist auch vielleicht im Business, das letzte halbe Jahr hatten wir es vorhin ja auch gerade drüber, das letzte halbe Jahr war für uns alle tough. Und dann merke ich auch, dass ich meinem Körper jetzt nicht auch noch diese Disziplin aufprügeln kann, weil dann fängt er irgendwann an zu rebellieren. Und dann weiß ich auch, und das ist auch wieder ein Stück weit Disziplin, dass ich mich dann zurücknehme. Und dann ist halt Sport das Erste, was ich rausnehmen kann. Weil es ein Stück weit ja auch mein Luxus ist, den ich mir leiste. Aber umgekehrt ist es für mich dieser Startschuss. Und wenn der Startschuss dann fällt, und das ist bei mir wirklich dann auch kategorisch, dann trinke ich keinen Alkohol mehr, dann die ganzen klassischen Themen. Das ist von heute auf morgen. Und das ist für viele meiner im Umfeld dann so, okay. Wie, du trinkst jetzt keinen Alkohol mehr? So, ja, nee, ich bin jetzt in der Vorbereitungsphase. Okay. Das dauert dann so 1, 2 Wochen mit Diskussionen, warum kein Alkohol, warum kein Rotzucker, warum das nicht, warum hier nicht, warum Ernährung umstellen. Dann ist es aber auch irgendwann beim Letzten verstanden. Und dann ist bei mir wirklich diese Disziplin, nach Plan zu leben, also auch noch diesen Trainingsplan in den sowieso schon strammen Alltag reinzudrücken, geplant reinzuorganisieren. Und dann Disziplin heißt für mich wirklich, es gibt keine Einheit, die ausfällt. Egal, ob ich im Flieger sitze, nach Hongkong und es dort dann mache, es wird wirklich drumherum geplant. Mein Trainer ist da mittlerweile wirklich dann durch die Zeitverschiebung immer, der guckt dann, der weiß, okay, Jahresanfang, wo bist du dieses Jahr? Was sind so die, okay, April Hongkong, Oktober Hongkong ist gesetzt, dazwischen noch mal ein bisschen Dubai, noch mal ein bisschen Shanghai. Der weiß genau auch mittlerweile, wo quasi welche Einheiten wie machbar sind. Und die werden dann durchgezogen und die werden dann mit Stolz auch abgehakt in der App. Und das ist sehr, sehr kategorisch. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, Disziplin ist wirklich, wenn du diszipliniert bleibst, kannst du dich fokussieren, dann weißt du auch, wo deine Energie hinläuft. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Baustein, halt sich auch nicht ablenken zu lassen. Also ich glaube, du bist auch ein super disziplinierter Mensch in allem. Sonst würde dein Job ja so auch nicht funktionieren. Und du weißt, dass das natürlich dich dann wirklich auch fokussieren lässt. Und vielleicht den Unterschied auch im Erfolg macht. I don't know. Ich weiß es nicht, ob es dieser
Ja.
Hunger nach Disziplin ist.
Ja, ich glaube, du bist dann doch ein bisschen anders drauf als ich. Also, wenn ich das jetzt so höre, denke ich so, krass. Ich meine, ich trinke ja nie Alkohol, deshalb habe ich diese Situation nie, die du hast. Nur wenn ich das jetzt mir mal gerade vorstelle, wie dein Training sich über 365 Tage gestaltet, eben mal ein paar Monate nicht, dann Vollgas und dann wirklich jede Trainingseinheit. Mit meinem Leben, bei mir ist es halt diese Kontinuität, die du ja auch erkannt hast, die rennt einfach immer um die Alster, egal ob ein Marathon ansteht oder nicht. Dadurch habe ich natürlich immer diese Grundfitness und muss auch irgendwie, oder die hast du ja auch, aber du weißt, was ich meine. Also ich kann immer einen Wettkampf irgendwie mitmachen. Klar, ich weiß jetzt nicht, ob ich morgen unbedingt einen Ironman bei der Kälte hier in der Alster und so mitmachen und überleben würde. Aber so grundsätzlich weiß ich, gib mir 6 Wochen und dann bin ich wieder auf dem Niveau oder so. Das kriege ich recht schnell hin, so mit wenig Aufwand, weil ich glaube, was uns unterscheidet bei dir ist der Main Point wirklich diese Disziplin. Du ziehst halt durch, so, und machst das auf dem in einer gewissen Zeitspanne, die reicht, um dich halt mit deinem fokussierten Ziel da ins Ziel zu bringen und alles zu erreichen. Und bei mir ist es so, ich mache halt ganz viel mit Ehrgeiz. Das heißt, ich bin eigentlich, da würde ein Trainer sagen, die ist eigentlich gar nicht richtig trainiert dafür. Aber ich mache das mit dem Ehrgeiz, habe einen gesunden Körper und deshalb komme ich auch ins Ziel, genauso wie du. Aber wirklich bei mir, ich würde ja nie meine Ernährung umstellen. Also das machst du ja auch, hast ja gerade gesagt, mit deinem Zucker und hier und da. Das würde ich nicht machen. Ich nehme meine Gels während des Wettkampfs. Ich überlege mir vorher, wie viel vertrage ich, ohne dass mein Körper rebelliert. Ne? Also ich trainiere halt, das hast du ja auch gesagt, man braucht halt im Training schon alles simuliert. Wechselzone, damit man nicht das erste Mal überrascht wird, wenn man das dann beim Wettkampf erlebt. Und so soll man ja auch trainieren, wie viel Gels der Körper braucht oder wie viel Nahrungsaufnahme. Es sind ja nicht immer nur Gels, die man nimmt. Und auch wie viel Flüssigkeit. Und sowas überlege ich mir vorher, rechne ich mir aus und mache das dann, aber halt nicht so diszipliniert wie du. Weil ich mir denke, ob ich jetzt einen Snickers vorher esse oder nicht, wird doch jetzt nicht meinen Wettkampf beeinflussen. Also denke ich mir halt. So,
Also
wahrscheinlich werden da jetzt die Mediziner anders denken.
also ich würde mir dein Setup deutlich mehr wünschen, also dieses Fortwährende und nicht dieses immer so diese Impulse, weil es natürlich extrem, da kommt wieder das Thema Motivation. Du brauchst natürlich so diesen Impuls für die Motivation, also zu sagen, okay, und jetzt starte ich. Das beginnt bei mir meistens dann halt mit der Wettkampfplanung. Okay, mache ich einen Wettkampf? Wo mache ich ihn? Habe ich Bock? Habe ich die Zeit? Und bei mir ist eben, ich habe es eben gesagt, bei mir ist, glaube ich, der große Unterschied, dass der Sport für mich Luxus ist. Das ist meine Me-Time, das ist meine Freizone. Es gibt für mich nichts Schöneres, als Bahnen zu ziehen im Wasser, weil es der einzige Moment ist, wo ich wirklich abschalte, wo ich keine äußeren Einflüsse habe und ganz viele, die schwimmen nicht mögen, weil es so öde ist, verstehe ich. Also wird ja auch oft gesagt, Kacheln zählen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich finde es sensationell schön, weil ich einfach raus bin. Ansonsten habe ich immer äußere Einflüsse, die mich halt beeinflussen. Es sind immer Termine, die gemacht werden für mich. Es sind immer Menschen um mich herum, die etwas von mir wollen. Und das passiert selbst auf dem Rad. Ich bin immer, das merke ich beim Rad, beim Laufen, ich bin immer abgelenkt. Ich sehe etwas und denke so, ah, guck mal hier, da habe ich schon wieder eine Idee. Dann denke ich wieder über die Idee nach. Beim Schwimmen siehst du nichts außer Kacheln. Und du bist für dich, du hörst nichts, du siehst nichts. Und das ist sensationell schön für mich. Und das ist, also ich könnte gar nicht durch meinen gesamten Workload und mein Leben 365 Tage dieses Pensum gehen, Weil dann müsste irgendwas anderes, Familie, Freunde, Unternehmen zurückstecken, was ich mir nicht erlauben will und kann. Deswegen muss ich das immer sehr, sehr diszipliniert und dann ja auch erklärt für Freunde und Familie. Hört zu, Leute, jetzt ist mal wieder so eine Phase. Jetzt müsst ihr da mit mir zusammen durch und jetzt müsst ihr mich auch ein Stück weit supporten. Also auch das Familienleben und das Freundesleben ändert sich ja dann in dem Fall, weil die dann auch wissen, okay, der ist jetzt halt Samstag 4 Stunden auf dem Rad. Dann wird halt nicht zusammen, keine Ahnung, ich brauche mit einem Kumpel, meinem Trainer zum Beispiel Bier noch zusammen. Das ist auch noch so ein Hobby, was wir zusammen haben. Unser eigenes Bier. Und der sagt dann auch, okay, Sonntag ist nicht, weil Sonntag, weiß ich, bist du mit dem Rad unterwegs. Vollkommen in Ordnung. Lass uns das anders planen. Also ich könnte das, dein Setup, wie du es hast, finde ich sensationell schön. Also diese Grund, ich sag mal, Belastung, immer wieder fortwährend Sport zu machen, dran zu bleiben, das Leben quasi danach so ein Stück weit auch zu orientieren, mhm, und das als Bestandteil des gesamten Lebens auch zu haben, wird bei mir kolossal scheitern. Also irgendwas würde dann explodieren, im schlimmsten Fall Familie, Freunde oder auch Unternehmen, wäre auch nicht so gut. Aber von daher, ich muss immer es sehr in Pakete packen, das Ganze.
Ja.
Und dafür brauchst du brutalste Disziplin. Sonst fails.
Ja, das stimmt. Ja,
fällt
ja.
Es komplett.
Ja, ja, ich brauche das einfach, um den Tag zu überstehen, den Sport. Also das ist halt ein Teil, so wie andere Zähne putzen und essen. Ich meine, ich putze auch Zähne, ja. So. Aber so wie andere sagen, Zähne putzen ist für mich eine Routine oder Frühstücken ist eine Routine, so ist für mich Sport eine Routine. Und wenn ich das 3-4 Tage nicht habe, dann werde ich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, ungenießbar ist Schwachsinn, weil ich bin immer ein gut gelaunter Mensch, aber trotzdem, ich merke selber innerlich, oh, ich bin nicht so glücklich, wie wenn ich an der frischen Luft bin. Und ich möchte nochmal was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, nochmal hervorheben, weil ich hasse ja Schwimmen. Schwimmen ist ja meine Disziplin, wo ich nicht so zu Hause bin. Ich kann aber bestätigen, genau das, was du sagst, wenn du joggst, hast du manchmal tolle Geschäftsideen. Auf dem Rad hast du auch irgendwie, ich höre manchmal Musik oder was weiß ich, aber nicht über Kopfhörer, sondern ich habe mein Handy dann einfach in der Tasche drin und höre dann quasi laut übers Handy Musik aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass Leute auf die Idee kommen, mit Kopfhörer Rad zu fahren. Das mache ich nicht. Ich habe wirklich das Handy in der Tasche drin und mache so ein bisschen Musik an und lenke mich damit ab. Und beim Schwimmen hast du all diese Faktoren eben nicht und bist wirklich bei dir selbst. Das habe ich wiederum aber auch, wenn ich in einen Tanzkurs gehe. Jetzt bist du kein Tänzer, das weiß ich. Du machst ja jetzt kein Hip-Hop oder Ballett oder Videoclip-Dancing oder Musical-Dance. Da hast du auch dieses, du kannst jetzt dich nicht mit anderen Dingen beschäftigen, weil du dich so auf diese Choreografie konzentrierst. Ähnlich wie beim Schwimmen. Du musst dich wahrscheinlich nicht mehr konzentrieren, aber ich konzentriere mich tatsächlich noch, wie ich was optimieren kann, ne? Und wie ich den Zug besser mache oder wie die Wasserlage besser wird und. Also bin ich ganz bei dir und ich finde es interessant, du hast gesagt, ich wünsche mir mehr von dir. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich wünsche mir mehr von dir, Steven. Also, dass ich mehr diese Disziplin habe, weil wenn bei mir jemand anruft und ich würde abends beim guten Wetter eine Ausfahrt machen, so 2-3 Stunden mit dem Rad hier in Hamburg und es ruft jemand an, du Ilka, ich habe noch Musical-Tickets, willst du haben heute Abend mit? Dann lasse ich sofort diese 2-3 Stunden Rad, die ich eigentlich geplant hatte, lasse ich dann sausen. Also ich glaube, der Mittelweg wäre es, dass wir beide so voneinander so ein bisschen was abschneiden. Ich glaube, das wäre das Optimum, weil ich einfach mich gerne ablenken lasse. Also wenn ich irgendwas habe, für mich ist Musik halt ganz wichtig im Leben und wenn jemand kommt mit irgendwie Konzerttickets, da würde ich nicht sagen, oh, in meinem Trainingsplan steht, aber ich muss heute Abend Rad fahren. Das würdest du wahrscheinlich machen und ich wäre dann die dann weich wird und sagt, ach, Radfahren kannst du doch auch morgen. So, weißt du?
Definitiv, aber bei mir würde dann halt morgen schon wieder nicht funktionieren. Also das würde bei mir einfach nicht gehen. Also ich weiß, dass die Einheit dann weg ist und die Einheit tut dann weh, spätestens im Wettkampf, das wissen wir auch. Und bei mir ist es wirklich auch dann so, weil du es jetzt gerade Musical angesprochen hast, bei mir ist es dann, keine Ahnung, wir gehen dann von mir aus auf den Geburtstag, aber dann laufe ich zurück. Dann nehme ich meine Laufsachen mit und dann weiß ich, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, 4 Dörfer weiter, 15 Kilometer, bingo, super, läufst du einfach zurück, drehst 2 Runden, hast eine schöne Einheit gemacht. Und auch da guckt dich dann jeder auf diesem Geburtstag natürlich komisch an, wenn du auf einmal aus der Gästetoilette kommst in Sportklamotten mit Laufschuhen und sagst so, tschüss, ich bin dann jetzt mal wieder weg. Und alle so, okay, mittlerweile wissen sie das und kennen sie das ein Stück weit. Aber das ist am Anfang auch Überwindung. Also auch das dann zu tun, wegzugehen davon, okay, was könnten denn die anderen darüber denken? Oder auch, keine Ahnung, Schwimmeinheiten in Shanghai, im Public Swimming Pool. Wenn du mit 200 chinesischen Schulkindern alleine als einziger Europäer schwimmen gehst. Da wirst du erstmal ganz schön schräg angeschaut. Aber okay, steht auf dem Plan, also machen wir das.
Geil, ich finde das großartig. So, jetzt merkt man, wir sind irgendwie alle auf der Überholspur. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen Stille, Alleinsein und Reflexion in unserem Leben oder in deinem Leben?
Extremst wichtig, leider mein absolut Wunderpunkt. Ich bin ganz schlecht im auch einfach mal abschalten, runterfahren. Hatten wir es jetzt gerade so ein bisschen in der Reflexion auf 25 im Training im letzten, wo wir auch gesagt haben, naja, okay, nächstes Jahr brauche ich mal auch ein bisschen mehr Zeit für mich, Routinen, 10 Minuten am Tag, wo du bewusst auch mal nichts tust. Also ich versuche das jetzt so ein bisschen in die Feiertage auch gerade mal mehr Zeit für mich zu haben, bewusster auch Dinge zu tun, auch einfach mal mit dem Hund eine Stunde rauszugehen in den Wald und auch einfach mal nur einen Baum anzugucken und dabei nicht wieder direkt eine Idee zu haben. Da bin ich noch extremst schlecht, weil ich immer, und das ist die große Angst meiner Mitarbeiter, wenn der Baumgärtner mal Ruhe hat, dann kommt irgendwas an neuen Ideen bei raus. Und das ist leider auch oft so, weil mein Kopf immer am Rattern ist, immer am Tun ist, immer am Machen ist. Ich merke aber, jetzt bin ich ja auch keine 20 mehr, dass mir da extremst viel Energie flöten geht. Also diese Nicht-Ruhe-Phasen mal auch zu sagen, so Leute, Feierabend jetzt, ich brauche jetzt mal meine 10 Minuten, 15 Minuten für mich und ich brauche jetzt mal Türe zu. Ach, mit 20, ja gut, dann hast du die Maschine laufen lassen und Ratter und weiter. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, sagt mein Körper dann auch schon öfter mal so, jetzt wäre mal 2 Minuten Ruhe gut. Und ich habe mich jetzt vor kurzem tatsächlich im Auto mal erwischt, wo ich, glaube ich, ist mir noch nie passiert. Ich arbeite im Auto immer super viel. Das ist für mich meine Zeit, wo ich extremst effizient bin. Und das erste Mal im Auto wirklich saß und, glaube eine halbe Stunde mal nichts gemacht habe. Einfach mal
außer
wirklich.
Außer Autofahren.
Nein, ich bin nicht gefahren. Also ich wurde in dem Fall gefahren. Das ist auch, wenn ich arbeite, dann werde ich gefahren. Das ist das Gute. Und ich habe wirklich das erste Mal, ich habe nicht telefoniert, ich habe keine E-Mails beantwortet, ich habe nicht drüber nachgedacht, wie die OMR besser sein könnte nächstes Jahr, sondern ich habe einfach mal die Augen zugemacht und dann sagte der Kollege, der mich da gefahren hat, sagte auch so, krass, das habe ich in den 6 Jahren, die wir jetzt unterwegs sind, zusammen noch nie erlebt. Und ich so, yo, auch ich werde nicht jünger. Und dann hat er nur gelacht und hat gesagt, mal gucken, wie lange die Erkenntnis anhält. Mal schauen. Aber nein, Ruhe ist ein absoluter Energiefaktor. Und wie gesagt, mit fortschreitendem Alter braucht man auch mehr Ruhephasen. Das ist so.
Hast du denn für dich auch so mentales Training entdeckt? Machst du da was? Oder hat dein Trainer dir was mit an die Hand gegeben, dass man auch mental immer auf der richtigen Spur ist?
Ich glaube, da habe ich so ein bisschen das aus dem Profi-Tennis noch ganz gut mitgenommen, dass ich sehr fokussiert sein kann. Also da lernst du viel mentales Training. Das ist dann irgendwann, wenn du technisch gut bist, geht's dann irgendwann ins Mentale. Und das war immer mein großes Problem. Ich war immer extremst gut, bis es dann zum entscheidenden Punkt kam. Und dann wurde ich immer sehr, sehr fahrig, sehr nervös, abgelenkt. Und das hat immer meine Trainer zur Weißglut gebracht. Und die haben mir gesagt, Baumgart, du bist so gut, was Technik angeht. Du bist so sportlich so gut. Du bist mental so eine Vollkatastrophe. Und wenn du mental gut wärst, und das ist ganz lustig, weil mein Onkel, der ist gute 25 Jahre, glaube ich, älter, also der jüngere Bruder meines Vaters, ein grottiger Tennisspieler, also wirklich technisch Grotte, aber mental so brutal stark. Und ich habe immer gegen den verloren. Und ich habe es nie verstanden. Ich habe immer gedacht, wie kann ich denn gegen den alten Mann in Anführungsstrichen verlieren? Technisch viel besser, weil der mental so extrem stark war. Boris Becker ist ein super Beispiel. Gefühlt durch mentale Stärke seine Erfolge gemacht und gewonnen. Und mental muss ich immer noch sagen, zehre ich aus der Tenniszeit, bin aber auch immer noch nicht, glaube ich, da, wo ich gerne hinwollen würde. Habe aber auch immer noch nicht so diesen Weg gefunden, Weil das ist ja auch ganz unterschiedlich. Was ist mentale Stärke? Du hast gesagt, Ehrgeiz. Ich glaube, bei dir ist Ehrgeiz überragt alles. Und dadurch hast du ja auch eine gewisse mentale Stärke, weil dein Ehrgeiz dir quasi ja diese Stärke gibt. Ich habe noch nicht so dieses den richtigen Bezugspunkt für mich gefunden. Ich habe schon alles ausprobiert an ganz klassischen Themen, was man so finden kann. Irgendwelche Apps hier, da, Bücher gelesen, gemacht, getan. Ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich merke, ich lasse mich dann doch wieder zu schnell ablenken von den Themen und komme gar nicht so in diesen Rhythmus rein. Und da muss ich tatsächlich noch ordentlich drauf satteln. Wenn ich mal im Rhythmus bin, bin ich, glaube ich, körperlich extrem gut. Ich bin technisch gut, jetzt auch in allen anderen Sportarten beim Ironman bin ich da, glaube ich, gut. Mental, glaube ich, kann ich noch ein Schippchen draufpacken.
Ja, aber es ist ja cool, dass du das so reflektieren kannst, ne? Weil das ist ja die Basis. Du musst ja erstmal erkennen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, damit ich überhaupt daran arbeiten kann. Und das ist ja schon mal der richtige und erste Schritt. Insofern ist das ja genial. Jetzt hast du sicherlich auch in deinem Leben immer mal diesen Begriff Erfolg und erfolgreich gehört. So, der Mann ist erfolgreich, egal in was jetzt, ob das jetzt berufsbedingt ist oder im Sport. Hat sich für dich dieses Wort Erfolg im Laufe des Lebens verändert in der Definition? Wie siehst du heute Erfolg? Was ist für dich Erfolg?
Ja, hat sich definitiv. Also früher war es gewinnen, gewinnen, gewinnen. Schneller sein, weiter springen, höher springen, noch schneller werden in vielen Dingen. Den besseren Aufschlag haben, das bessere Grundlinienspiel. Also ich sag mal so relativ kurz getaktete Erfolgserlebnisse. Das hat sich so ein Stück weit gedreht, indem ich Erfolg, also zum einen, ich würde nie für mich selber, springe ich einmal kurz, komme gleich wieder zurück. Ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben, wo tatsächlich im Titel, was macht erfolgreiche Unternehmer erfolgreich? Und ich habe das erfolgreich rausgenommen, weil ich für mich nie definieren würde, dass ich erfolgreich bin, weil es ja auch eine Definitionsfrage ist. Und ich finde, es hat schwingt immer so eine gewisse Überheblichkeit mit, wenn man selber sagt, ich bin erfolgreich in etwas, weil das müssen andere definieren, ob sie das so wahrnehmen, ob ich Erfolg habe. Ich würde sagen, ich bin kein schlechter Unternehmer, ob ich jetzt erfolgreich bin. Wie misst du es? An Zahlen, an Daten, an Fakten, an Empathie, an Sympathie, I don't know. Da gibt's ganz viele Ansätze. Deswegen würde ich immer sagen, ja, ich bin guter Unternehmer. Erfolgreich sollen andere definieren. Genauso im Sport. Für mich ist es mittlerweile so dieses, früher war es oft, Dinge zeigen zu müssen, also schneller sein zu müssen als die anderen, sich im Wettbewerb zu stellen. Mittlerweile ist für mich der Erfolg ein bisschen ruhiger geworden, ein bisschen leiser zu wissen, das habe ich jetzt gut gemacht. Ich habe mein Ziel erreicht, damit habe ich einen Erfolg für mich. Ich habe gefinished, ich habe die OMR gut gemacht. Und da auch so ein bisschen Ruhe reinzukriegen und nicht so dieses, was halt in der Jugend normal ist, glaube ich, auch sich dieses vergleichen zu müssen, was machen andere, und zu sagen, okay, das ist erfolgreich und deswegen muss ich das auch so tun, ist mir mittlerweile relativ egal. Also ich tue die Dinge, die ich tue, weil ich glaube, sie sind richtig und sie sind wichtig. Und ob das dann erfolgreich war, ob auch so eine OMR erfolgreich war, das müssen letzten Endes alle anderen, die drumherum waren und ein Stück weit auch auf mich vertraut haben, müssen die definieren. Ich würde nie von mir behaupten, das war eine erfolgreiche OMR. Kann ich ja gar nicht messen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ruhiger alles geworden, was das Thema Erfolg angeht und eine andere Sichtweise auf Erfolg.
Und dieses Vergleichen, was du angesprochen hast, das kommt, glaube ich, aus der Erziehung. Also weil man einfach so groß geworden ist, in der Schule, von den Eltern, so nach dem Motto, bist du der Beste gewesen? Also dass man anfängt, als Kind irgendwann die Idee zu haben, ich vergleiche mich mit anderen, muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube, das kommt wirklich auch durch das Elternhaus oder durch die Schule, durch Freunde, die dann sagen, ich bin besser als du. Also diese Vergleiche anfangen. Ich finde nämlich, beim Ironman ist es ja ganz schön, und das hast du ja auch beim Golfen beispielsweise, da musst du dich gar nicht so mit den anderen vergleichen. Mir ist es eigentlich scheißegal, sorry, wenn ich es so sage, welche Zeit du beim Ironman machst. Ich setze mir da mein Ziel und mache da irgendwie mein Ding und finde gerade so ein Ironman-Sport ist halt sowas, das kannst du ganz für dich machen. Da sind die anderen eigentlich egal. Klar, wenn du dich jetzt qualifizieren willst, hast du Mitbewerber. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Wenn du das einfach nur schaffen willst, sagst du dir halt, ich will das in 11 Stunden schaffen oder 12 Stunden oder 13 oder 10. So, und das ist dann dein Ziel und das kannst du erreichen. Und was die anderen dann gemacht haben an den Tag, ist eigentlich scheißegal. Also so geht es mir zumindest. Da kann man sehr schön lernen. Das ist auch beim Golfsport so. Mein Mann sagt das auch immer, weil ich komme immer zu ihm an, hast du gewonnen, hast du gewonnen? Er da sowieso, ich spiele doch nur gegen mich selbst. Ich da so, ja, aber hast du gewonnen? Und so, also dieses Gewinner-Feeling gibt es beim Golfen nicht so stark. Auch da gibt es Turniere, wo du theoretisch gewinnen kannst, aber du spielst am Ende immer gegen dich selbst, habe ich mir erklären lassen, und eben nicht gegen Steven oder so, weißt du? Da ist es ja ganz ähnlich. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurze Antworten auf 3 Fragen, die ich dir stelle. Das sind so die Takeaways für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Erste Frage und versuch wirklich so kurz wie möglich das auf den Punkt zu bringen. Wenn jemand heute mehr über Ausdauer entwickeln will, was wäre der erste kleine Schritt?
Starten. Einfach anfangen. Mhm. Also wirklich loslegen, nicht groß, weil das ist dieses Motivation. Loslegen, machen und reinkommen in den Rhythmus. Ich glaube, alles andere ergibt sich.
Mhm. Welche eine Gewohnheit, also wirklich nur eine Gewohnheit, würdest du Menschen empfehlen, die mental klarer werden wollen?
Fokussieren.
Fokussieren, hm? Fokus, perfekt. Fokus. Super, wir können sogar mit einem Wort beantworten. Ja. Mega, mega. Was hat für dich langfristig den größten Unterschied gemacht? Das Denken zu verändern oder das Handeln zu verändern? Also mental versus Action sozusagen.
Tatsächlich das Handeln zu ändern, weil ich glaube, dass dein Handeln dein Denken verändert. Also indem du Dinge anfängst, bewusst zu tun, ändert sich dein Mindset auch. Und umgekehrt wird es, glaube ich, aber nie funktionieren, erst zu überlegen, was kann denn funktionieren, es dann zu tun. Ich glaube, du musst Dinge, das ist eigentlich Frage 1, Machen, und das ist das, was ich auch, kommt ganz oft gerade in vielen Podcasts, in vielen Interviews. So, was ist denn dein Takeaway aus 25? Tun. Einfach tun. Nicht unbewusst, nicht unreflektiert, aber Dinge anpacken. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich in unserer Gesellschaft gerade ein Riesenproblem. Wir sind stark im Lamentieren, wir sind stark im Diskutieren, wir sind stark im von sich wegschieben. Aber wer krempelt denn wirklich aktuell einfach mal die Ärmel hoch und macht mal? Und ich glaube, dieses Machen.
Steven und Ilka.
Steven und genau. Ilka.
Komm, also wenn ich das so höre, wie du dann auch wirklich immer neue Ideen umsetzt, komm, wir sind schon die Macher. Also wir sind jetzt nicht die, die die Ärmel nicht hochkrempeln, sondern wir krempeln sie hoch und halten den Laden hier am Laufen, sage ich immer.
Hoffe ich doch. Also wenn einer was von mir behaupten soll, dann soll er sagen, wenn er was anpackt, dann macht das richtig. Und der macht das schon, weil das ist mir wirklich super wichtig. Tu was, mach was, heul nicht rum, jetzt böse gesagt, weil am Ende, dann sind wir wieder dabei, zu denken, die Welt wird besser, wird nicht funktionieren. Mach sie besser und dann wird sich auch deine Denkweise komplett ändern. Und das ist, glaube ich, ein essentielles Takeaway. Einfach mal machen.
Cool. Hast du noch ein Ziel für nächstes Jahr für uns? Oder magst du schon verraten, was dein nächster sportlicher Wettkampf ist?
Nee, tatsächlich. Ich bin jetzt in den Weihnachtstagen, ich bin am Überlegen. Ich habe so 3, 4 Ideen. Ich habe immer noch auf meiner großen Bucketlist ist immer noch der Ironman Südafrika, weil ich in Südafrika geboren bin. Ich bin Südafrikaner, ich habe die südafrikanische Staatsbürgerschaft. Ich hatte das vor 5 Jahren tatsächlich schon gebucht. Dann kam dieses komische Virus. Und dann war nix mit Südafrika und Reisen und mit Ironman. Und das steht immer noch auf meiner großen, großen Bucketlist. Wobei ich das relativ entspannt angehe gerade, weil ich gerade weit weg bin von, ich mache einen Wettkampf. Und ansonsten, ja, also es sind so ein paar Themen, wie gesagt, die OMR kommt, wir haben jetzt auf unserer großen Messe einen Weltrekordversuch, das ist ein schönes Thema, was wir jetzt nochmal in 2 Wochen angehen werden, also sind so ein paar Ideen und ansonsten, Dinge werden sich ergeben. Mal gucken. Also da wird sicherlich das eine oder andere
Großartig.
noch. Vielleicht noch ein neues Buch. Mal schauen. I don't know.
Am besten einfach bei LinkedIn connecten. Wir packen den LinkedIn-Link in die Shownotes. So kann man dann direkt mit Steven noch Kontakt aufnehmen, falls man noch die ein oder andere Frage hat. Steven, ich danke dir für das Gespräch. Das war jetzt richtig lang. Wow. Ich glaube, über 55 Minuten. Genial. Also vollgepackt mit viel Input. Nee, das ist super. Mit viel Input für das Unternehmertum, für den Sport und all das, was unser Leben ausmacht. Vielen, vielen Dank. Das war's mit dieser Ausgabe und aus diesem Jahr 2025. Also war die letzte Ausgabe. Das war's von Ilkas Welt. Wir freuen uns auf ein großartiges Jahr 2026 und vielleicht sehen wir uns auf der OMR. Bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.